Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte 14, die Verse 1 bis 7. Siegende Kraft des Glaubens. Es ist ja immer noch die erste Missionsreise, auf der sich Paulus und Barnabas befinden. Und sie haben schon sehr viel erlebt. Nicht nur Gutes, geistlich Gutes, sondern körperlich Schlechtes. Das geht immer parallel in der Nachfolge Jesu. Da geht es körperlich nicht immer gut zu, aber es geht geistlich gut zu. Und da überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten's mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln und steinigen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Wir können als erstes schon daraus lernen, dass gleich was passiert, das Evangelium niemals gebunden ist und dass der Herr uns, die wir ihn kennen, immer befähigt, das Evangelium weiter zu sagen und zu leben. Wenn wir nur wollen, wenn wir uns nur senden lassen. Denn die Macht in dieser Welt, das Evangelium aufzuhalten, ist nicht so groß wie die Macht Gottes. Er steht über allem. Auch das Böse muss ihm untertan sein. Paulus und Barnabas konnten also die Auferstehungskraft Christi an allen Orten hautnah verspüren. Sie wussten sich vom Herrn durch den Heiligen Geist gesandt, und so steht es ja gleich am Anfang des 13. Kapitels, dass der Heilige Geist sie aussonderte. Sie waren berufen vom Herrn zu diesem Werk der Mission. Sie haben sich nicht etwa selber aufgemacht, ach, was können wir denn tun? Naja, wir müssen ja irgendwann was in Bewegung setzen, vielleicht gehen wir mal dahin oder dahin. Nein, nein, im Reiche Gottes ist der Herr immer der Bestimmende. Er schickt Leute und er verhindert aber auch Leute. Und die, die im Eigenregie umhergehen, die werden auch fruchtlos bleiben. Der Herr bekennt sich nur zu seinen eigenen Wegen, zu den Personen, die er selber berufen hat und führt. Und so war es ja auch mit Paulus und Barnabas. Darum erlebten sie die Kraft, die Auferstehungskraft Christi an allen Orten. Sie wussten sich also gesandt und spürten immer die Hand des lebendigen Gottes, so wie Jesus Christus auch in Matthäus 28 gesagt hat am Ende, dass ihm ja alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass er alle Tage bei ihnen ist. Ich meine, das ist ja auch etwas, was wir hieraus sehen können und realisieren müssten. Wir tun manchmal so, als ob Jesus gar nicht da wäre. Bei denen, die ihm angehören, ist er alle Tage. Jeden Tag, von morgens bis abends, die ganze Nacht durch 24 Stunden, ist er da. Bloß wir sind immer nicht bereit, ihn reden lassen zu wollen und führen lassen zu wollen. Aber er ist da, denn er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Ich bin ja da, ich bin dabei. Und das spürte Paulus und Barnabas auch. Er, der Herr, bahnte die Wege, die diese Missionare gehen sollten. Er, der Herr, öffnete Ohren und Herzen, nicht Paulus und Barnabas, sondern der Herr machte das. Er öffnete Ohren und Herzen der Menschen. Er bewahrte vor tödlichen Übergriffen des Satans und dessen Diener. Er, der Herr, gründete örtliche Gemeinden, nicht Paulus und Barnabas. Sie waren ja nur Werkzeuge. Es gibt keinen Menschen, der befähigt ist, aus sich selber Gemeinden zu gründen. Unmöglich. Gemeinde gründet immer nur der Herr selber. Aber er benutzt und gebraucht seine Leute dafür und setzt sie ein. Aber die Gründung nimmt er vor. Das spürten die Apostel immer wieder aufs Neue. Er ist derjenige, der die Freude auch an der Erlösung von Sünde und Tod und die Zuversicht auf das ewige Leben schenkt. Er, das kann kein Mensch. Da kann er noch so viel reden, wie er will. Das passt nicht ins Herz hinein. Das muss der Herr tun. Und nur er macht das. Dass ich mich freuen kann an dem neuen Leben, ist sein Verdienst. Deswegen konnte auch Paulus schon sagen in einem anderen Brief, ich befragte mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern ich ging aufgrund dessen voran, was der Herr mir gezeigt hat. Denn das war sicher, das war wichtig. Und auf diesem Wege war und bin ich gesegnet. Diese Freude also kann nur Gott in Jesus Christus selber schenken. Und das erlebten die Apostel mit, wie der Herr überall wirkte. Menschen zum Glauben kamen. Er, der Herr, ist immer unter ihnen gewesen und unter ihnen. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Widerstände, die auf ihnen zukamen. Trotzdem, obwohl man sie sogar steinigen wollte. Und überall da, wo die Herzen geöffnet worden sind, das Evangelium reinfiel, war Jesus dabei. Denn er hat ja gesagt, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, bin ich da. Ich bin einfach da. Und das ist so wichtig, dass auch wir das persönlich glauben, dass wir immer mit der Gegenwart des Herrn rechnen. So steht es ja jetzt in Matthäus 18, Vers 20. Ich bin dabei. Von Antiochien, dieser großen Gemeinde mitten in der Türkei, gelangten also Paulus und Barnabas nach Ikonien in Pisidien. Das ist gleich so in der Nähe, mehr östlich gelegen von Antiochien in dieser Region. Sie mussten ja Abschied nehmen von Antiochien, weil ja auch viele Widerstände da waren, aber eine große Schar sich bekehrt hat. Sie gingen ja zuerst in die Synagogen und hier gingen sie jetzt auch wieder zuerst in die Synagoge, obwohl ja Paulus sagte, naja, euch musste zuerst das Evangelium gesagt werden, aber wenn ihr es doch von euch stoßt, dann wenden wir uns zu den Heiden. Aber sie konnten es aus Liebe, nicht unterlassen, wiederum am anderen Ort zuerst in die Synagoge zu gehen. Zu den Brüdern, zu denen, die eigentlich das Wort Gottes ja kannten. Da muss man ja zuerst hingehen. Die haben ja gute Voraussetzungen. Die wissen ja, was Gott durch Mose und die Propheten geredet hat. Und die Liebe Christi drängte sie und sie gingen da zuerst hin. Nachdem ja nun Paulus das Zeugnis von dem Messias Jesus Christus gegeben hat, dass in ihm allein die Vergebung ist, bewahrheitete sich wiederholt das Wort, das Jesus Christus sagte, schon zu den Jüngern in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe, die auch dazukommen müssen. Mit anderen Worten, die Heiden. Das erlebten die Apostel dort immer wieder. Petrus hat das zuerst erlebt, dass die Heiden plötzlich gläubig wurden und jetzt erleben sie das an jedem Ort, Paulus und Barnabas. Wenn ich uns mal lese in Johannes 16, was der Herr da schon gesagt hat im Voraus, er hat nicht nur gesagt, er hat andere Schafe, sondern ich füge jetzt etwas zusammen, ja, dass es eine Herde wird und ein Hirte. In Johannes 10, Vers 16 lese ich mal. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Also nicht aus dem israelitischen Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das ist die Gemeinde Jesu. Ja, sie besteht aus Juden und Heiden. Alle sind eins in Christus. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es selber auch für die anderen Schafe. Eine große Menge, haben wir gelesen, Juden und Heiden wurden gläubig. Nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Alle, die nicht nur die Stimme der Apostel hörten, sondern die Stimme Jesu. Die Stimme Jesu. Denn er hatte schon angekündigt, es kommt die Zeit, wo die Toten die Stimme, meine Stimme hören. Und wer sie hört, der wird hinzugegliedert zu der Gemeinde. Und hier sind ja nicht nur die physisch Toten gemeint, sondern die geistlich Toten. Johannes 5, Vers 25, wenn wir das in diesem Zusammenhang mal lesen, da heißt es dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Juden und Heiden. Ganz wunderbar. Gottes Wort in Jesus Christus geht in Erfüllung. Der Herr bezeugt sich selbst durch das Wort seiner Gnade. Die Apostel, so haben wir gelesen im dritten Vers, sie lehrten frei und offen im Vertrauen auf ihr Studium. Im Vertrauen auf den Herrn. Sie haben nicht ihr Wissen in den Vordergrund gestellt, sondern im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte. Und er ließ sogar Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Im Vertrauen auf den Herrn, der ja auch gesagt hat, fürchtet euch nicht zur Zeitenstunde, ich gebe euch schon, was ihr braucht. Ihr müsst nur willig sein, euch senden zu lassen. Und so machten sie das auch wirklich fest. Im Vertrauen auf den Herrn reden wir jetzt einfach. Wir wissen nicht, was draus wird. Und der Herr wird uns schon Weisheit geben, wenn die was sagen, dass wir ihnen auch richtige Antwort geben können. Ist ja nicht immer so leicht. Wir wissen ja noch nicht mal, was die fragen. Aber der Herr wird es tun. Und er wird sein eigenes Wort auch bestätigen. Das heißt also, die Apostel machten sich total abhängig von ihrem Meister, von dem, der sie berufen hat durch den Heiligen Geist und bewegte zu diesem missionarischen Werk. Denn allein das Zeugnis des Herrn macht selig. Sein Zeugnis macht selig. Niemand wird selig und ist für den Himmel bereit, außer diejenigen, die durch Glauben, den Jesus Christus bestätigt im Herzen, die Versöhnung annehmen, die Gott in seinem Sohn geschaffen hat. Der Herr, so heißt es, bestätigte selber sein Wort. Nicht ein Wort, nicht das Wort der Apostel, sondern sein Wort. Das ist immer so sehr wichtig, dass wir, deswegen freuen wir uns ja auch über manche Missionsgesellschaften, die wirklich nur Gottes Wort weitergeben, dass sein Wort soll bestätigt werden, nicht unser Wort. Wir wollen ja gar nicht für irgendeine religiöse Richtung werben, sondern wir wollen sagen, Jesus der Herr, höre auf ihn, dann wirst du selig. Das ist alles. Das ist so einfach, aber das ist auch alles. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Wir brauchen da keine großen Reden zu schwingen, um Menschen irgendwie zu einer religiösen oder humanistischen Form einzuladen. Der Herr bestätigte sein Wort und er gibt sogar Kräfte dazu, Zeichen und Wunder, so wie er es auch selber tat während seiner Erdenzeit. so dass jeder erkennen konnte, dass hier Kräfte Gottes am Werke sind. Nikodemus, der kam ja auch zu ihm bei der Nacht, ein Gelehrter aus Israel, und sagt, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn wir sehen das einfach, was du tust. Das kann nicht von dir sein, das kann nicht durch irgendeinen Menschen sein, das muss von Gott sein. Das sehen wir und erkennen wir, und so sollte es ja auch sein. Im Römerbrief heißt es auch im 15. Kapitel, da bestätigte ja auch der Apostel Paulus später dann dieses Wirken des Herrn. Und er machte sich ganz klein und sagt, ich will euch mal sagen, es geht überhaupt nicht um mich dabei. Und er sagte sogar so Folgendes: Ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Werde ich nicht wagen. Denn die Leute, die sollen ja nicht auf mich abfahren, sondern die sollen ja zu dem Erlöser kommen. Ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich zu Jerusalem, ringsumher, bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Ich werde mir nicht erlauben, wollte er sagen, was anderes zu tun. Denn meine Meinung zählt gar nicht. Es zählt nur die Meinung Gottes. Alles andere ist gegenstandslos und das führt nicht zum Seelenheil. Hier verstehen wir also, in welcher Art und Weise Paulus und Barnabas durch die Lande zogen, um sich gebrauchen zu lassen. Und das ist auch das, was im Johannesevangelium Jesus sagte, in Kapitel 16, Vers 14, der Heilige Geist, er wird ausschließlich mich verklären. Er wird mich verklären. Es hätte auch so heißen können, lieber Paulus, du warst ja mal ein Saulus, ich werde dich gebrauchen und ich werde dich nicht groß machen, sondern ich mache mich groß. Ich verkläre mich in dir und durch dich. Du bist nur so nebendran. Sei froh, dass ich dich überhaupt gebrauche. Ja, das beten wir oftmals auch. Danke, Herr, wir wundern uns, dass du uns überhaupt gebrauchst. Braucht es uns nicht? Gott braucht uns überhaupt nicht, um einen Menschen zu bekehren. Das kann er alles alleine. Aber er ehrt uns damit, indem wir mittun dürfen. Manchmal sehen wir allerdings diese Ehrung nicht und lassen uns nicht gebrauchen, obwohl wir geehrt werden sollen. Wer an dem Werk des Herrn stehen will, braucht also die Führung durch den Heiligen Geist. Nur er sagt die Wahrheit und wirkt Buße und Bekehrung bei den Menschen. Nur er wirkt Buße und Bekehrung. Eine andere Sache, die uns hier beschäftigen kann und auch deutlich macht, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, ist, dass plötzlich in diesem Ort eine Spaltung entstand. Die Menge in der Stadt spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Und das ist ein ganz natürlicher Ablauf, über den wir uns nie wundern dürfen. Wo das Evangelium von Jesus Christus Raum gewinnt, gibt es immer Spaltung. Weil die einen es annehmen, die anderen nicht. Und diese Spaltung ist manchmal sehr unangenehm, weil sie nämlich durch die engsten Beziehungen der Menschen gehen. Die Spaltung. Aber Spaltung ist normal. Ist normal. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, möchte ich mal dazu lesen, sagte der Herr das bereits schon den Jüngern und machte ihnen deutlich, dass diese Form der Spaltung nichts Besonderes ist, sondern völlig natürlich. Vers 49 lese ich mal schon. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein. 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Es wird der Vater gegen den Sohn sein, der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Ja, ist denn das Friede? Ist nicht Jesus gekommen, den Frieden zu bringen? Das Evangelium, Glaube an den lebendigen Gott, bringt immer Spaltung mit sich zwischen denen, die es annehmen, die Jesus nachfolgen und denen, die das nicht wollen. Es ist ein normaler Akt, der für uns menschlich oftmals schmerzlich ist, aber der zugelassen werden soll. Das Wort von nun an, sagte der Herr, im Blick auf die Evangeliumsverkündigung, tritt immer wieder zutage und reißt auch äußere Verbindungen auseinander, weil es hier um Zeitliches und um Ewiges geht. Die Spaltung trat schon zur Zeit des Erdenwandels Jesu ein. Wenn wir zum Beispiel lesen, als der Herr einen Blindgeborenen sehend gemacht hat, und dann gab es unter den Leuten eine Diskussion darüber. Wer ist das? Die einen sagten so, die anderen so. Da steht in Johannes 9, Vers 16, und es wurde eine Zwietracht unter ihnen. Eine Zwietracht, plötzlich. Nur weil Gott eingegriffen hat und hat jemand gesegnet und gesund gemacht. Deswegen da, wo der Herr wirkt, bricht etwas auf, was entweder aktiv angenommen werden muss oder man lehnt es ab. Dazwischen gibt es keinen Weg. Lesen wir auch Johannes 6. Wo Jesus darauf hinwies, dass er das Brot vom Himmel ist. Und dass, wenn man ihn aufnimmt, das wirkliche Leben hat. Ich lese mal einige Verse aus diesem Kapitel. Vers 57. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Ganz für mich, ja. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Also ihn, Jesus, aufnimmt. Und in Vers 60, viele nun seiner Jünger. Also hier wird ja ein Wort benutzt von solchen, die Jesus nachfolgten, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann das hören? Und Vers 64. Aber es gibt einige unter euch, sagt Jesus, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger, also die erstmal mitgelaufen sind, ja, ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Spaltung. Spaltung gab es auch dort schon. Erst mitgewandert, geguckt, sieht ja alles schön aus. Jetzt die persönliche Anforderung. Willst du mir nachfolgen? Willst du mich aufnehmen? Dann gingen sie zurück. Und genau das passierte auch hier auf der Missionsreise immer wieder aufs Neue. Spaltung. Ganz natürlich, wenn jemand nicht mit Jesus gehen will. Diese von Gott gewirkte Trennung dürfen wir auch nicht durch ein kompromisshaftes Wesen verhindern oder überbrücken wollen. Sonst leiden wir selber Schaden. Ich erinnere da auch an das im 1. Korintherbrief, ja, Kapitel 11. Da sagt der Apostel Paulus etwas Unverständliches im Blick auf die korinthische Gemeinde. Da sagt er zum Beispiel in Vers 18, zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Zum Teil glaube ich es. Jetzt müsste man sagen, na jetzt müsst ihr aber mal sagen, das darf nicht sein. Er sagt weiter, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Also ihr seid eine Gruppe, sagt er, die sind nicht alle gleich, die hängen nicht alle an Jesus. Und deswegen muss eine Spaltung sein, das muss offenbar werden, wer geht eigentlich mit Jesus und wer nicht. Wer redet bloß fromm, ist aber nicht dabei. Nicht? Also hier wird auch das Wort Spaltung im positiven Sinne angewandt. So wie das, was Gott zusammengefügt hat, schöpferisch, die Ehe zum Beispiel, Matthäus 19, Vers 6, nicht getrennt werden soll, darf gleichermaßen nicht zusammengefügt werden wollen, was Gott getrennt hat, was nicht zu ihm gehört. Zum Beispiel die Aussage von 2. Korinther 6, 14 ist da deutlich, da sagt der Apostel Paulus, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Wenn hier betont wird, am fremden Joch, heißt das ja, dass der Ungläubige niemals am Joch der Gläubigen mitzieht, sondern umgekehrt. Der, den den Kompromiss eingeht, der Gläubige, wird veranlasst, am Joch des Ungläubigen mitzuziehen. Der Ungläubige wird da nicht mitziehen. Darum leidet der Gläubige immer Schaden. Also auch hier mussten die Apostel lernen, die Spaltung muss zugelassen werden. Wir wenden uns zu denen, die jetzt Jesus nachfolgen. Denn der Glaube an Jesus Christus muss immer höher stehen und stärker sein als alle Blutsbande. Blutsbande sagen wir immer, nicht? Blut ist dicker als Wasser. Ja, und Blutsbande sind sehr eng. Aber der Glaube an Jesus Christus steht höher. Sogar über den Blutsbanden. In 1. Korinther 7 erinnerte dann später auch der Apostel Paulus daran, weil es ja Probleme gab, auch bei Eheleuten. Da hat sich ein Teil bekehrt, andere nicht. Was ist jetzt nun los? Wie gehen wir denn damit um? Und der Mann, der will nicht mitmachen. Und er sagt, er verbietet mir, Jesus zu folgen. Und was sagt der Apostel Paulus hier dann? Er sagt dann, wenn der Ungläubige sich scheiden will, dann lass ihn gehen. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen. Denn was weißt du, Frau oder du Mann, ob du den Ungläubigen selig machst? Will er allerdings da bleiben und du darfst Jesus folgen, dann lass das zu. Aber wenn er dich davon abhalten will, ist die Gemeinschaft mit Gott höher als die Blutsbande und auch die engste Verbindung zwischen zwei Menschen. Dann lass ihn gehen. Ja, so ist das mit der Spaltung, mit der gesunden Spaltung, die zwar wehtun kann, rein menschlich, aber die geistlich gesund ist. Bei allen Entscheidungen für den Weg des Glaubens geht es immer um das Heute. Um das Heute, denn morgen kann es zu spät sein. Um das Heute, was jetzt passiert, so hier auch in der Apostelgeschichte an diesem Tag. Da gab es gleich in der Menge eine Spaltung. Sie haben sich sofort entschieden, die einen Jesus zu folgen, die anderen sagen, das machen wir nicht. Und man hat gar nicht erst rumdiskutiert, sondern man blieb gleich bei der Gruppe, die zu Jesus gehört. Es gibt immer eine Weiterführung, trotz aller Schwierigkeiten, die wir erleben. Und so erlebte das jetzt Paulus und Barnabas auch. Es erhob sich ja ein Sturm gegen sie, gegen das Evangelium. Die Obersten wurden sogar noch mit hineingezogen und man fing an, sie zu misshandeln, die Apostel, und wollten sie sogar steinigen. Als sie das merkten, flohen sie in eine andere Stadt, auch nach Lystra und Derbe und in die Umgebung und predigten dort weiter. War das jetzt nun eine Feigheit, dass sie weggegangen sind? Nein. Gott nutzt oftmals in unserem Leben besondere Schwierigkeiten, um uns weiterzubringen. Es war doch schön, ich sage es mal menschlich kuschelig, bei der neuen Gemeinde in Ikonion. ist das nicht schön? So viele sind da gläubig geworden. Ach, du Bruder, Schwester, ja, aus Juden, aus Heiden. Hier bleiben wir doch eine ganze Weile. Das ist so angenehm. Der Herr sagt, nein, du gehst weiter. Und wenn du nicht gleich weitergehst, dann lasse ich was kommen, was dich dazu bewegt. Denn Schwierigkeiten sollen uns nicht zerstören, sondern sollen uns bewegen. Bewegen zu dem Ort hin, wo wir gebraucht werden sollen. Einseitigkeit in der Nachfolge Jesu schafft nicht nur Konsequenzen im persönlichen Leben, im Wandel und im Handeln, sondern ruft auch nach massivem Widerstand aus der Hölle. Dieser Sturm, der sich dort bewegte. Aber dieser Widerstand soll den Kindern Gottes keine Gefahr sein, sondern eine Hilfe im Auftrag. Eine Hilfe im Auftrag. Ja, wenn wir hier jetzt nicht gebraucht werden, so sollte es sein, dann gehen wir weiter nach Lystra und Derbe. In Antiochien mussten sie auch weg. Aber sie gingen an einen anderen Ort und konnten auch dort das Evangelium sagen. Aber dort sollten sie auch nicht bleiben, sondern weitergehen. Ja, man möchte sich doch immer gerne etablieren, weil ja alles so geregelt ist an dem einen Ort. Ach, dann fange ich wieder woanders neu an. Das will ich ja gar nicht so. Gott bestimmt aber das Leben der Seinen. Er bewegt uns an die Orte, die er für uns ausersehen hat. Denn wie es Schafe Jesu an einem Ort gab und gibt, gibt es auch Schafe Jesu an anderen Orten. Und das soll offenbar werden. Die Apostel sollten ja an diese Orte geschickt werden, wo noch nicht offenbar geworden ist, dass da Schafe sind. Aber da waren bereits Schafe und die hörten plötzlich das Evangelium. Dann ging der Kopf hoch. Dann kamen sie hervor aus der Gruppe der Menschen. Wir gehören dazu. Wir folgen Jesus. Wir wollen das haben. Das ist die Sammlung der Schafe in dieser Welt. Überall sind bereits Schafe vorhanden. Aber manche haben noch nicht die Stimme gehört, dass sie jetzt hervortreten sollen. Und deswegen werden Missionare ausgesandt, um einfach zu rufen, Jesus ist da. Ah, da kommen wir auch hin. Denn kein Missionar bekehrt irgendein anderes Tier, will ich mal sagen, und macht daraus ein Schaf. Nein, wir sind nur gerufen, Schafe einzuladen und ihnen zu sagen, jetzt dürft ihr hervortreten, der Sieg ist beschlossen in Jesus Christus. Paulus und Barnabas sollten also nicht über die Freude der Evangeliumsfrucht an einem Ort sich festsetzen lassen, sondern weitergeführt werden nach Lystra und Derbe und auch in andere Städte, wo sie die frohe Botschaft hörbar und sichtbar machen sollten. Auch unsere besonderen Anfechtungen können wir daraus lernen, wollen nur aufzeigen, dass wir auch einen Platzwechsel vornehmen sollen. Wenn vielleicht nicht äußerlich, dass wir in einen anderen Bezirk geleitet werden oder eine Stadt, dann aber den inneren Platzwechsel. Schwierigkeiten sind dazu da, dass wir mehr den Frieden in Christus suchen, mehr eintauchen in diesen Frieden, dass wir mehr nach Gottes Sache fragen und nicht nach der unsrigen, dass wir mehr in der Geduld und in der Liebe wachsen und dieser Raum geben. Dazu sind oft Schwierigkeiten da. Wir sagen ja nicht umsonst, wenn es Schwierigkeiten gibt und Leiden, dann lernen wir zu beten. Was ist denn das? Das ist genau diese Bewegung, einen inneren Platzwechsel vorzunehmen. Oh, jetzt brauche ich doch die Nähe des Herrn. Ja, du musst mit mir reden. Herr, wenn du nicht redest mit mir, weiß ich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich komme jetzt ganz nah. Ich lasse sogar das, was ich mir mal vorgenommen habe, mal alles stehen und liegen. Ich muss ganz nahe kommen, Platzwechsel innerlich. Dazu sollen die Anfechtungen, Schwierigkeiten auch dienen. Dass wir mehr in der Selbstverleugnung leben und mehr in der Bereitschaft auf die Wiederkunft des Herrn. Dass wir sagen können, ja, komme bald, Herr Jesus. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, es gab eine Zeit, wo ich dieses eigentlich nicht so gerne sagte. Komme bald, Herr Jesus. Wieso? Ich finde es jetzt ganz schön hier auf der Erde im Moment. Ja? Und dann war es mir ein Gebetsanliegen. Herr, das muss ich doch auch sagen können. Ich darf mich nicht hier festhalten und etablieren wollen. Bis dann der Tag der Freiheit im Herzen kam und ich sagen konnte, ja, komme bald, Herr Jesus. Und das jetzt nicht nur mit Worten, sondern mit dem Herzen. Das ist sehr wichtig. Dazu werden wir oft vom Herrn gedrängt durch äußere Anfechtung, dass wir diesen inneren Platzwechsel vornehmen und in dieser Bereitschaft dann stehen. Der innere und äußere Auftrag der Kinder Gottes ist sehr, sehr groß. Kein Tag soll vergeblich gelebt werden, sondern jeder Tag darf ein Tag des Vorwärtsschreitens durch den Herrn sein. Ein zunehmendes Handeln an seiner Seite, eine zunehmende Freude an seinem Wirken und der Frucht, die wir sehen. Diese Arbeit in der Nachfolge Jesu, das sollte auch Paulus und Barnabas neu erkennen, erträgt keinen Müßiggang. Diese Arbeit erträgt keinen Müßiggang, keinen Aufschub, denn die Arbeit ist groß. Darum sagte der Herr in Matthäus 10, Vers 23, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig werden, bis der Menschensohn kommt. Mit anderen Worten, ihr habt keine Pause. Ihr werdet nicht fertig. Ihr müsst weitermachen, weitermachen, weitermachen. Da, wo ich euch hin sende. Der Glaube an Jesus durch den Heiligen Geist siegt immer. Auch bei den heftigsten Versuchungen des Feindes, das Leben der Freude aufzuhalten. Paulus und Barnabas wurden auch weitergeführt. Lystra, Derbe, wir reden dann später davon, um dort die frohmachende Botschaft zu verkünden. Wir können auch sagen, im Blick auf unsere Missionsarbeit in unserer Stadt, die BVG hat uns verboten, Gottes Wort auszuhängen. Wir wurden weitergeführt, wir haben plötzlich Uhrenwürfel entdeckt und kriegten die Genehmigung, dort Gottes Wort auszuhängen. 5 Jahre lang. Und nun haben wir eine offene Tür in den S-Bahn-Wagen. Der Herr geht immer wieder weiter. Wenn die einen sagen, wir wollen nicht, dann gehen wir weiter. Er führt uns einfach weiter und wir warten jetzt darauf, dass Folien hergestellt werden und wir dann in die S-Bahn-Wagen kommen, um dort Gottes Wort auszuhängen und einzuladen, auch Gottes Wort zu beziehen. Wir sind ja heute so modern geworden, man kann ja in der S-Bahn dann mit dem Smartphone sitzen und dann da so ein Viereck da anklicken und dann ist man bereits schon in YouTube und kann die Predigten hören oder auf der Webseite. Ja, das freut uns sehr, wir gehen da also auch ein Stück immer weiter und mit, ohne dass wir das eigentlich uns so richtig vorgenommen haben. Gottes Liebe zu allen Menschen drang die Apostel weiterzugehen und drängt auch uns, das Leben, das ewig ist in Christus, zu bezeugen. Noch einmal Vers 3. Sie lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort der Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Der Herr steht zu seinem Wort, zu der frohen Botschaft, und wirkt sie auch durch die örtliche Gemeinde und durch den einzelnen Gläubigen. Wir können also sehr ermutigt sein, auch in dieser Zeit, wo außen herum so viel Entmutigendes geschieht. Mittendrin sind wir ermutigt. Soweit zu diesem Textabschnitt, siegende Kraft des Glaubens.